Herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und heute habe ich den Experten für Mars-Spiele, Shooter, alles, was mich mit Science-Fiction zu tun hat im Studio. Das ist der Thomas Seiler, aka Säuli.
Salut zusammen.
Ja, schon angedeutet, es geht um ein Action-Spiel, um einen Shooter, aber dazu mehr in der Gamers Lounge.
It was supposed to be a drill job in Bradbury Canyon. It was an accident, that's all.
Darius Mason?
Yeah.
The job's inside. Bring whatever equipment you need.
Okay, Sam, let's get to work.
Initializing startup protocol.
These look like old Marauder ruins. Something doesn't feel right.
Thank you for opening the seal, Mason.
Adam Hale.
Yes.
Darius?
Damn it. This is my fault. My children. The true masters of Mars. This is a power I've promised you. To lead you out of exile. To claim what is rightfully yours.
Who will stop us?
Let's do this. Der erste Teil von dem Spiel, den wir heute werden besprechen, haben wir vor ziemlich genau 2 Jahren schon mal angeschaut. Es war beim Säuli ein Top-Spiel gewesen. Auch mir hat das eigentlich einigermaßen gefallen. Es geht aber jetzt um einen Nachfolger. Das ist Red Faction Armageddon. Es ist ein Third-Person-Shooter von Volition Incorporation gemacht. Publisher ist THQ. Es gibt es für PC, für PS3 und Xbox 360. Gespielt hat es den Säuli wie üblich auf der PlayStation 3. Rausgekommen ist es am 10. Juni bei uns in Europa 2011. Und das Spiel ist ab 18. Vielleicht kurz einen kleinen Überblick, um was das geht in der Story. Wir übernehmen die Rolle von Darius Mason. Das ist das Enkelkind vom Held aus dem letzten Red Faction namens Guerilla. Das Ganze spielt jetzt 2170, also in der Zukunft. Fast 50 Jahre sind vergangen seit dem letzten Game. Wie auch im letzten Teil sind wir wieder auf dem Mars und unser Held, ja, irgendwie hat nicht so das Handling. Der hat irgendwie aus Versehen eine Terraformer-Anlage zerstört und das hat ihn nicht so beliebt gemacht bei den Bewohnern dort, weil jetzt die ganze Oberfläche natürlich unbewohnbar ist. Den Teil spielt man, glaube ich, in einem Prequel. Das ist so der erste Level. Dann geht das Spiel weiter, macht einen Sprung 5 Jahre vorne und dort wird man wieder angehört von einer Person, die einem nochmal einmal hinter das Licht führt. Also da seht ihr, schon mein erstes Mal war es vielleicht gar nicht so ein Zufall gewesen, was da passiert ist. Jetzt befreit man dann aus Versehen eine Alien-Rasse. Man probiert dann halt in dem Lauf der Geschichte die Sache wieder gut zu machen. Ich glaube, das ist so von der Story her, oder?
Ja, das kann man so sagen. Und mir ist nicht wirklich beliebt. Und es sagt einem jeder Zweite, was man für ein Doppel ist.
das ist gut, das gefällt. Kommen wir zum Spielprinzip. Wie es angetönt, Third-Person-Shooter. Es ist nicht mehr Open-World wie der Vorgänger. Wenn ich da noch mal erinnere. Dann auch da wieder ein wichtiger Punkt ist die Physik-Engine. Man kann wieder fast alles zerstören. Und man kann neu auch wieder fast alles reparieren. Aber dazu wird uns der Säuli sicher mehr erzählen. Dann gibt es ein Leveling-System, das funktioniert mit Credits. Und die Credits gibt es für Kills und für Zerstörungen. Es gibt Perks, auch das kennt man wirklich jetzt langsam, glaube ich, aus jedem Shooter. Man kann die Waffen verbessern und es gibt Spezialfähigkeiten mit den sogenannten Nanoschmieden. Insgesamt gibt es hier 4. Was das genau ist, das wird uns auch der Säuli dann noch sicher erklären. Das muss er erklären, weil ich weiß nämlich nicht genau, was das gemeint ist. Dann die Waffen, ja, 0815 und futuristische. Also cooles und ein bisschen langweiliges. Auch da, glaube ich, der Säuli hat auch schon etwas angetönt. Da hat er ein absolutes Highlight, das er wird erzählen. Dann gibt es Fahrzeuglevels, die On-Rails, also wo das Fahrzeug automatisch gesteuert ist und wir einfach ein bisschen rumballern. Und dann gibt es aber auch solche, wo wirklich das Fahrzeug selber steuert. Das ganze Spiel ist trotzdem eher linear. Schlauchlevels, Arena-Levels, eben keine Open-World. Und als Modi gibt es die Offline-Kampagne, die man allein spielen kann. Dann online einen Horde-Modus, also wo so Wellen kommen. Dann gibt es online einen Ruin-Modus. Und es gibt aber keinen Versus-Modus. Was doch überraschend ist, weil der ist im letzten Spiel doch sehr cool gewesen. An den mag ich mich wirklich noch gut erinnern.
Ja, das finde ich auch ein grosses Manko, dass sie das nicht mehr drin haben, weil mir hat das im Guerilla auch sehr gefallen.
Fangen wir doch an, wie üblich, zuerst mal so ein technischer Überblick.
Ja, also von der Grafik her würde ich mal sagen, hat sich glaub, gar nicht so viel getan gegenüber dem letzten Teil. Also es sieht immer noch gut aus. Was jetzt halt ein bisschen das Problem ist, du hast ja von der Story erwähnt, die Oberfläche ist nicht mehr bewohnbar, das heisst, die meisten Levels spielen sich ja, doch relativ grossen Höhlen unterirdisch ab und die sehen halt schon alle ein bisschen gleich aus. Es ist immer so der Braunton drinnen und komischerweise haben sie ja immer nur so komisch blaues Metall, das sie brauchen für Gebäude und Stegen und alles zu bauen. Das ist, ja, das sieht nicht wirklich, irgendwann einmal ist immer ein bisschen das Gleiche. Gegen Schluss kommt man dann also in eine coole Lava-Welt und dann hast du noch so Rottöne und Schattenwürfe und so Zeugs drin. Das sieht dann wieder recht cool aus, aber man braucht halt ein bisschen Geduld, bis man dort herkommt.
Da möchte ich gerade mal wissen, bei der Physik, wie ist das da im Zweiten? Weil im Ersten mag ich mich noch erinnern, dort hat man können, sagen wir, einen Turm jetzt gehabt, da hat man dann können sprengen, aber nur so weit, dass er noch nie umgekehrt ist und dann hat das Material hat aber wie geschaffen in der Zwischenzeit und dann ist vielleicht 5 Minuten später ist er umgekehrt. Wie ist das da?
Durch das, dass man jetzt nicht mehr Open World Levels hat und nicht mehr 5 Minuten am gleichen Ort bleibt stehen, fällt dir das nicht so auf.
Okay.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Stütze geht, fortsprengen oder fortballern, dann hörst du eben auch, wie das Material arbeitet und wie es dann plötzlich einmal zusammenbricht. Also, es ist sicher nicht die beste Idee, wenn man einfach drunter bleibt stehen und wartet. Also, das Elemente haben es schon beibehalten, aber eben durch das, dass man eher sich im Level ein bisschen vorwärts bewegt, macht man das Zeug schneller kaputt. Also das typische Beispiel ist halt auch, es hat irgendwo eine Brücke, der Gegner kommt auf einem zu, Sprengladung vorschmeissen, Brücke sprengen, alle fallen runter. Und dann nimmt man die den rechten Arm führen mit dieser Nanoschmiede. Und das ist eben das coole Teil, wo man alles kann flicken damit. Dann gehst du her, flickst die Brücke wieder und laufst weiter im Level.
Ah, das ist cool.
Man kann trotz allem doch recht mit der Umgebung spielen. Und das ist schon ein wichtiges Element, wenn ich würde sagen, das zentrale Element von diesem Spiel.
Und wie tönt das denn so?
Ja, eben die Gebäude, wo knirschen und knacken, kennen wir schon. Die Waffen, die man zur Verfügung hat, die tönen halt so wie ein Schott, die tönt wie ein Sturmgewehr tönt. Und bei den futuristischen Waffen, die man dann später noch erklären, ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie die wirklich würden tönen. Aber es kästelt doch recht. Also, und man hat da ziemlich grosse Fights, aus denen er immer links und rechts klopft. Es kommt also noch recht gut rüber.
Hat es auch Sprachausgabe?
Ja, es hat in den Cutscenes natürlich Sprachausgabe, wo er auch die eigene Person auch selber redet. Und wir haben so ähnlich, wie man es aus dem Portal kennt, so einen Sidekick dabei. Das nennt sich hier irgendwie Sam abgekürzt, was es ausgeschrieben ist, weiss ich nicht. Das ist im Prinzip das Computermodul, das man im Arm innen hat. Das ist so ein bisschen das Navigationssystem und der Klugscheisser, den man dabei hat mit einer Frauenstimme. Mit der hat man doch ab und zu auch ein bisschen Wortgefecht, weil sie dann sagt, ja, wenn wir jetzt dort herwollen, müssen wir dort und dort durch. Und dann sagt der Typ so, ja, lass mich raten, das hat sicher tausende von diesen Käfern dort unten. Und dann meint sie so cool, nein, sie haben gesagt, zählt sie nur ein paar hundert. Und das lockert das Ganze doch noch recht auf zwischendurch. Wie ich schon gesagt habe, mit denen, es kommen ja wirklich hunderte von diesen Gegnern. Und die sind alle zusammengenommen, kommen sie wahrscheinlich auf einen IQ von 10. Also sie grösstenteils wirklich strunzdummes Kanonenfutter. Dafür kann man sie immer relativ kreativ um die Ecken umbringen. Das macht ja wieder Spass.
Das heisst aber eigentlich, da braucht man auch die richtigen Waffen dazu. Wenn sie so in grossen Massen kommen, dann hast du ja vermutlich keinen Sniper.
Nein, also ich habe mich zu den Waffen, das ist eigentlich noch cool gemacht. Man kann immer 4 Waffen mit dabei haben und die sind einfach auf dem Digipad. Kann man direkt auswählen. Und ich habe mich dann relativ schnell auf ein Waffenset eingeschossen, wo ich gut damit umgehen konnte. Das ist das klassische Sturmgewehr, das war immer eine gute Waffe. Dann hatte ich den Hammer dabei für Melee-Attacken, weil das halt recht Schaden anrichtet. Und dann die coolste Waffe im ganzen Game, die Magnet Gun, die hatte ich immer dabei. Mit der kann man im Prinzip 2 Magnete irgendwo herballern, die einander anziehen. Mhm. Das heisst, wenn jetzt irgendein grosser Gegner da ist, ein Magnet auf einen Gegner, das andere auf ein Gebäude und dann wird das Gebäude auf ihn geschmissen.
Okay.
Oder die kleinen Gegner an den Kopf zappen und irgendwo auf an die Wand und dann spickt es ihn fort. Da kann man wirklich recht kreativ sein, das hat wirklich Spass gemacht. Als 4. Waffe habe ich meistens noch irgendeinen Shotgun, ein Rackrohr oder Granatwerfer dabei gehabt für die grossen Gegner.
Aber es gibt schon mehr als 4, he?
Ja, ja, also wir hat noch, eben, es gibt noch Pistolen, so wie Magnum, so Mini, also Maschinenpistolen, dann, was man aus dem Guerilla kennt, die Sprengsätze, die man spicken kann und dann in Reihenfolge explodieren. Dann hat es irgendwie Waffen, die nur Gebäude kaputt machen, Waffen, die nur auf biologische Gegner gehen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, da habe ich von denen habe ich gar nicht alle ausprobiert, weil ich irgendwann eben mein Waffenset zusammenkam, wo ich problemlos durch alle Gegner durchkomme.
Und die Waffen werden auch gelevelt? Oder sind die von Anfang an gleich stark immer?
Die sind eigentlich gleich stark, aber mit dem Credit-System, das du erwähnt hast, das heisst, für jedes alles, was man zerstört, gibt es Geld, in gewissen Gebäuden liegt Geld umeinander, kann man halt auch Perks freischalten, dass man zum Beispiel auch für Kills direkt Geld überkommt. Und dann kann man halt die Waffen in dem Sinn verstärken, das heisst zum Beispiel explosiv machen mehr Schaden, oder du kannst so viel Munition mehr mitnehmen, das sind auch die Perks, die man kann kaufen kann. Dann schaust du natürlich schon, dass man das kauft, was für das Waffenset, das du dabei hast, auch Sinn macht.
Dann habe ich am Anfang da die Nanoschmiede erwähnt, aber selber nicht genau gewusst, was das ist.
Ja, auf Englisch heisst es Nanoforge und das ist wahrscheinlich so das MacGyver-Messer, hätte ich gleich gesagt. Mit dem kann man wirklich den Arm ausstrecken und vor sich herlaufen, kommt so ein Strahl raus und mit dem wird einfach alles geflickt, was ihm in den Weg kommt. Das ist so eine Fähigkeit, die man von Anfang an hat. Später kann man dort auch freischalten, das braucht man auch im Level, dass man so eine Art wie HGS kann schmeissen, für weit entfernte Objekte zu flicken. Also zum Beispiel steht man irgendwo an einem Abhang, also an einer Klippe, und oben dran ist ein Lift, und dann musst du oben den Generator flicken, dass man dann mit dem Lift rauffahren kann. Mhm. Dann braucht man das dafür. Und dort hat man auch noch Spezialfähigkeiten drauf, so wie eine Art eine Schockwelle, die man vorne rausblasen kann, die einfach Gegner umhält. Es gibt noch so eine erweiterte Shockwave, da sind die Gegner schwerelos und hängen einfach hilflos in der Luft, da kann man sie gemütlich ausknipsen. Was ich später recht nützlich gefunden habe, die Schockwellen mit der Schwerelosigkeit und die anderen zwei Sachen, die muss man übrigens kaufen. Also kann man durch ein Spiel ohne, dass man die freischaltet. Ist ein Schild, das gibt einfach so eine Halbkugel, wo man innen drin relativ gut geschützt ist und jeder Gegner, der reinkommt, nimmt automatisch Schaden. Und Berserker-Modus, den habe ich glaube gar nie gekauft, hätte man noch freischalten können.
Du hast ja gesagt, es ist eben nicht mehr Open World, aber jetzt, von dem, was du erzählt hast, wirklich so der gleich gross. Ist der Level ist der in dem Sinn offen? Das heisst, ich kann jederzeit auch wieder zurücklaufen in dem Level oder wenn ich einen gewissen Punkt erreicht habe, geht hinter einem Mauer oder eine Wand zu, dann ist fertig.
Es gibt beides. Also es gibt Levels, wo komplett offen waren. Und dann, wenn man am Schluss fertig war mit dem Level, hat es geheißen, los, jetzt drück, kannst du eine Taste drücken und dann geht es weiter. Oder du kannst noch rumlaufen, gerade Zeugs zusammensammeln. Mhm. Und bei anderen haben sie wahrscheinlich aus drei-buch-technischen Gründen, so mit Bossfights und so, bist du mit denen schon von einem relativ kleines Areal beschränkt, bis zumindest mal der Fight fertig ist. Und bei gewissen kann man dann wieder zurück und bei gewissen geht es halt von der Story her, macht es keinen Sinn, dass man dort wieder zurück könnte. Also von dem her siehst du wirklich eine Mischung zwischen Schlauchlevel und Arena-Level, kann man so sagen. Und die Arenen sind teilweise wirklich recht gross.
Wie ist denn so der Eindruck, das Feeling, das du hast? Du als grosser Fan vom ersten Teil.
Ja, grosser Fan. Ich habe das Spiel wirklich cool gefunden, weil halt der Humor kommt gut rüber. Und der Arm der Darius, der wird wirklich die ganze Zeit angefickt von seinen Kollegen. Und vor allem am Schluss, wenn es gegen Bossfight zugeht, einer von seinen Kollegen, der nimmt nicht mehr hoch. Sagt so, weißt du, wenn man mit einem Meissen unterwegs ist, dann passiert einfach nicht Schlimmste. Es ist einfach noch schlimmer, oder? Das mit euch ist es wirklich mühsam. Und auch der Bordcomputer, den man dabei hat, der macht es wirklich auch recht spassig. Und ja, die Magnet Gun, die ist wirklich ein Highlight. Wobei, man hätte sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr betonen können, weil man kann sie auch nicht durchspielen, also man wird nicht gezwungen, die zu benutzen. Aber die ist halt recht kreativ. Dafür, was teilweise ein bisschen das Problem war, ist halt auch das, dass man alles zerstören kann, weil man hat irgendwann eine Riesenwaffe, wie so eine Singularity-Bomb heisst, das generiert eigentlich ein kleines schwarzes Loch. Und dann ist wirklich einfach das ganze Level und alle Stegen und alles sind fort, alles kaputt und dann musst du wirklich zuerst wieder 2-3 Minuten lang musst du den Weg frei reparieren mit deinen Nanoschmieden, dass du überhaupt wieder weiterkommst im Level. Und du kannst dich natürlich auch verhangeln, weil du irgendwo einen HG herschmeißt, explodiert alles um dich herum, dann gehst du 5 Stegen runter und dann musst du wieder alles flicken, dass du wieder rauflaufen kannst. Also, das kann dich natürlich auch bescheissen, dass alles zerstörbar ist. Es bringt einem ja nicht um, es nervt halt einfach, wenn man immer wieder alles muss selber flicken, was man vorher kaputt gemacht hat.
Wieso die Levels selber, eben, sind sie insgesamt gut oder abwechslungsreich?
Ich würde mal sagen, nach einem Drittel des Spiels hört es auf mit der Abwechslung. Also also bei mir war es so, gewesen, weil ich mein Waffenset hatte, wenn ich mich gewusst habe, wie ich mich bewegen. Und dann habe ich mich einfach nur noch darum gekümmert, wie ich diese Sachen möglichst kreativ erledigen kann. Also es sind dann auch nicht die grossen neuen Levels drinnen oder so, abgesehen von diesen zwei, drei, wo man zum Beispiel selber ein Fahrzeug kann steuern kann. Und was mir auch noch gefallen hat, ist halt, wenn es auf einen Bossfight zukommt, dann ist es nicht so wie in anderen Spielen, dass man irgendwie mit einem Steinschleuder herkommt, weil man vorher alles verloren hat, sondern es baut sich auf und du kommst wirklich mit der geballten Macht, mit allem daher, was du hast und weißt, jetzt geht es noch einmal richtig zur Sache.
Du sagst, es Bossfights, da habe ich immer so ein bisschen Hassliebe bei diesen Spielen. Wie ist das da? Leuchtet denn da einfach das Rot, das man muss anschiessen? Oder hat es irgendwie ein KI beim Bossfight? Oder wie muss man sich die vorstellen?
Am Anfang ist es eine kleine Herausforderung, wenn grössere Gegner kommen. Wenn man dann nicht mehr die kleinen, blöden, weiss doch nicht, Fleugen hat, sondern wirklich die grösseren Möcken kommen. Und irgendwann hat man sich halt selber genug aufgelevelt und die Waffen so verstärkt, dass auch die... Am Schluss kommen nur noch grosse Gegner und das kratzt sich eigentlich auch nicht mehr. Also, der Schwierigkeitsgrad ist nicht besonders hoch. Also, es ist nicht so, dass man am Schluss 3 Stunden lang muss leiden muss, weil sie irgendwie den Schwierigkeitsgrad noch schnell in den Himmel aufgeschraubt haben.
Aber es ist nicht so jetzt ein Bossfight, wie man es vielleicht aus klassischen Spielen kennt. Man kämpft sich durch ein Level und dann kommt so eine kleine Katze und dann ist der Boss dort, es kommt eine andere Musik und dann ist man so wie eingeschlossen im Raum und muss jetzt einfach 5 Minuten oder 10 Minuten gegen den kämpfen, bis man ihn geschlagen hat, das nicht?
Der Endboss schon, doch.
Aha, aber die anderen nicht?
Das ist genau so. Und die anderen sind halt wirklich einfach grosse Gegner, die du in einer Arena innen musst besiegen in dem Sinn und dann kannst du dich frei bewegen. Du merkst natürlich schon, dass jetzt dir etwas Fettes kommt, weil vom Leveldesign... Aber die Cutscene und so ist jetzt nicht unbedingt gegeben. Nein.
Und wie hast du den Multiplayer-Part gefunden? Ich meine, es hat doch Horde...
Also der Ruin-Modus ist einfach möglichst viel kaputt machen. Der am meisten kaputt gemacht hat, bekommt am meisten Geld und hat gewonnen. Das habe ich gar nie gespielt, weil es mich nicht wirklich interessiert hat. Der Horde-Modus ist, der spielt bis zu 4 Koop auf einer Map und muss halt alle Gegner zurückschlagen. Und hat dazu aber meistens noch 3 oder 4 Ziele auf der Map, wo man muss schauen, dass die ganz bleiben. Also wenn der Gegner alle die kann zerstören, also KI, ist das Level auch vorbei.
Klingt jetzt nicht so schlecht.
Es sind irgendwie 35 Wellen, die kommen. Mhm. Und am Anfang fährst du irgendwie mit einer Pistole an und bis irgendwie auf Level 10 bist, ist es gar keine Herausforderung. Ich habe einfach zu wenig Geduld gehabt, weil es mich zu wenig interessiert hat und weil es mich genervt hat, dass es keinen Versus-Modus gegeben
hat. Aber du hast gesagt, bei diesem Horden-Modus kann man auch sozusagen wie zwischenspeichern. Also es fährt nicht immer vom Level 1 wieder an.
Nein, du kannst im Prinzip dort beim höchsten Level einsteigen, wo du das letzte Mal geschafft hast. Also du kannst beim 10 näher beim 11 weiterfahren. Dann geht es einfach auf bis 35. Es hat aber etwa 7 oder 8 Maps. Also wer Freude hat dran, kann der sicher Stunden verlochen damit.
Mhm. Und eben leider, dieser gibt es ja nicht den Versus-Modus. Der ist ziemlich
cool. Ja, der hat leider gar nichts zu bieten. Darum ist für mich auch der Replay-Wert vom Spiel jetzt nicht so besonders hoch. Ich habe es wirklich spassig gefunden, im Singleplayer Kampagne durchzuballern. Aber eigentlich könnte ich es jetzt verkaufen.
Ja, meine, das hast du das Fazit ja schon gegeben. Was gibst du denn punktmässig?
Ich habe für mich entschieden, dass es 3,5 von 5 Punkten wert ist. Mhm. Weil halt Singleplayer habe ich wirklich cool gefunden. Eben wie gesagt, Replay-Value ist für mich nicht so gegeben. Wer gerne Shooter hat, wer gerne Third-Person-Shooter hat, wenn das irgendwo für 40, 50 Franken kauft, ist sicher kein Fehlgriff. Und für die, die das Red Faction-Universum das kennen und lieben, denen kann ich so zum vollen Preis empfehlen.
Das klingt jetzt nicht so schlecht. So im Sommerloch kann man es vielleicht mal anschauen, gell?
Ja, und so, ich würde mal sagen, 10-12 Stunden hat man schon am Singleplayer-Campaign. Also es ist nicht gerade relativ lang.
Danke dir für die Ausführung.
Ja, bitte, gern geschehen.
Und danke den Zuhörern fürs geduldige Zuhören. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Und dann wünsche ich allen bis zum nächsten Podcast eine schöne Zeit. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.